So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir wollen fortfahren mit Josef heute Abend. Und es geht los beim ersten Buch Mose 40. Nun, ich kann nicht lange stehen bleiben an den einzelnen Versen, weil wir sehr viel zu tun haben. Und die letzten Teile des Buches über Josef sind noch besser als die ersten. Sehr ergreifend, was da kommt. Nun, ich sagte Ihnen gestern, und gestern wurde es ein bisschen spät, dass Josef Nein sagen konnte zu sich selbst. Wer Nein sagen kann zu sich selbst, der kann mein Jünger sein. Wer nicht Nein sagen kann zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein, sagte Herr Jesus. Wo hat der Josef sein größtes Nein zu sich selbst erworben? Wo war das? Keine rhetorische Frage. Ich will mal sehen, ob Sie da sind, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist. Also war bei der Frau von Potiphar, nicht wahr? Da war das die schreckliche Versuchung für einen jungen Mann, der 19, 20 Jahre alt war. Gerade wo die Hormone am stärksten sich bemerkbar machen, da kommt diese Frau und lädt ihn zum Ehebruch ein. Und er war ein hübscher Mann und sie eine erfahrene Frau. Und erfahrene Frauen können junge Männer sehr leicht verführen. Sehr leicht. Denn die Männer sind den Frauen meist, die Mädchen sind früher reif als die Buben. Und weil er da ein Jünger war und Nein zu sich selber sagte, gab ihm Gott diese Weisheit, von der wir reden. Warum sage ich das? Ich zeige Ihnen das anhand von einem anderen. Und den anderen habe ich noch nicht gemacht hier in Ihrer Gemeinde. Und Sie wissen, das ist der Prophet Daniel. Daniel war noch viel jünger. Er ist als Bub nach Babel gekommen, zu Nebukadnezar. Und bei Buben ist die Versuchung anders als bei Jünglingen, 18, 19, 20 Jahre alt. Bei Jünglingen ist die Versuchung nachzugeben am stärksten mit dem Geschlecht. Da ist das Schlimmste. Und es wird gereizt hier in den Schulen mit dem Sexualunterricht. Nun, bei Daniel, er war jünger. Er war nur Bub, 10, 12, 11 Jahre alt. Und bei Buben ist die Versuchung anders als bei Jünglingen. Bei Buben ist es der Bauch, entschuldigen Sie. Sie wissen, dass alle Buben keinen Magen haben, sondern einen Abgrund. Wissen Sie ungefähr, wenn Sie aus einer gemischten Familie kommen, dass Buben alles verschlingen können, was es gibt, besonders wenn es Martinsgans ist oder so etwas. Und Daniel wurde versucht als Sklave im Hause Nebukadnezars mit Messen. Die boten ihm des Königs Tisch an und alle Speise, die der König aß, die wurde reserviert für die Auserwählten, die chaldäische Sprache und Wissenschaft lernen sollten, aber es war den Dämonen geopfert. Daniel wusste vom Gesetz her, dass es nicht richtig ist. Schon als junger Bub hatte das gewusst. Josef, als junger Mann, obwohl die Familienverhältnisse schlecht waren, wie ich gestern Abend zitierte, er hat gewusst von dem Gesetz des Ehebruchs auf alle Fälle und hat es mitgenommen und nicht mitgemacht. Daniel zeigt die gleiche Eigenschaft, nur in einem früheren Stadium der Versuchung. Und als man ihm die Speise des Königs anbot, nicht war ein Leckerbissen für einen Buben, der durch die Wüste marschiert war, hat er Nein gesagt, lieber esse ich Wasser und Linsen. Und es heißt, daraufhin gab ihm Gott Weisheit. Und seine Weisheit war 10-mal größer als die aller Wissenschaftler im Hof des Nebukadnezar. 10-mal weiser wurde er, weil er ein Jünger wurde, indem er Nein zu sich selber sagte. Sehen Sie, wie das ist nun. Mit Josef finden wir das gleiche Prinzip. Er sagt in der höchsten Versuchung, gerade in dem Alter, nein, wie soll ich sündigen vor Gott? Daniel, Jünger, hat gesagt, nein, wie soll ich sündigen vor Gott? Daniel wurde beantwortet mit unerhörter Weisheit, so dass er das ganze Reich beherrschen konnte und über das Reich herrschen konnte. Genau das gleiche mit Josef. Da finden wir, dass jetzt Kapitel kommen von seiner Weisheit in Entbehrung und im Jüngertum. Und das ist das Kapitel jetzt, das ist die Einleitung zu dem Kapitel, das wir lesen wollen. 1. Mose 40, da lesen wir, danach begab es sich, dass der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten sich wider ihren Herrn, den König von Ägypten, vergingen. Und da ward der Pharao zornig über seine zwei Hofbeamten und über den Obermundschenken und über den Oberbäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache, in das Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Nun, Josef war auserwähnt, Regent zu werden über das ganze Land. Wir sehen, dass Gott ihn an den Pharao brachte, in Verbindung mit dem Pharao brachte, über das Gefängnis. Denn da fingen an, die Leute von Pharao, zwei von ihnen, ins Gefängnis zu kommen, wo Josef ganz unrecht hineingetan wurde. Also Gott benutzt die Sünde und die Ungerechtigkeit der Menschen, um das Heil Gottes an die Menschen zu bringen. Wie hat es getan mit Jesus? Da haben die Pharisäer Jesus an ein Kreuz gehängt und ihn getötet. Und Gott benutzte diese Sünde, ohne die Sünde zu entschuldigen, um uns zu Kindern Gottes und zu Erben Gottes und zu Hausgenossen Gottes zu machen. Und so benutzte Gott hier das Gefängnis in absoluter Ungerechtigkeit, um Josef in Verbindung zu machen, zu bringen mit dem Hof, wo Josef sein wird. Aber Gott benutzt solche Umwege, um den Charakter der kommenden Würdenträger Gottes vorzubereiten. Er entschuldigt die Sünde nicht, aber er vermittelt mit solchen Mitteln die Bildung, die jeder braucht, um ein hohes Amt zu tragen. Wie hat Jesus sein hohes Amt bekommen? Durch das, was er litt, lernte, obwohl er ein Sohn war, gehorsam. Und so ist es auch bei Josef. Genau das Gleiche. So war es bei Daniel. Gehen Sie durch das ganze Alte Testament und auch durch das Neue Testament. Und Sie werden finden, dass Gott nie zurückschreckt vor Härte und vor Ungerechtigkeit, wenn diese der Heiligung seiner Kinder dienen. Und so kamen diese beiden Hofbeamten, der Oberbäcker und der Obermundschenken, ins Gefängnis, wo Josef lag. Und der Oberste der Leibwache gab ihnen Josef bei, dass er sie bediente. So waren sie eine Zeit lang im Gefängnis. Da hatten sie beide in derselben Nacht, Bäcker und Mundschenk, einen Traum. Jeder einen anderen, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis lagen. Gott knüpft seine Verbindungen an merkwürdigen Orten, hier im Gefängnis. Alle waren da, auf ungerechte Art und Weise, mindestens Josef. Als nun Josef am Morgen zu ihnen hereinkam, sah er, dass sie verdrießlich waren. Verdrießlich waren sie. Und da fragte er die Hofbeamten des Pharao, die bei ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam lagen, warum seht ihr denn heute so missmutig aus? Ist das nicht rührend? Hier ist der Josef in höchster Not, im Gefängnis, verkauft von zu Hause weg. Und er findet andere auch im Gefängnis. Und Josef hat ein offenes Herz für die. Ich finde, wenn mehr von uns, ich empfehle es nicht, aber im Gefängnis gewesen wären, hätten wir mehr Mitgefühl mit denen, die da leiden. Und Josef, man sieht ihm, obwohl er selber sehr leidet, der verwöhnte Bub von früher hat ein Herz von Gold. Er kümmert sich um die anderen. Warum seid ihr denn so verdrießlich? Er hatte Grund, verdrießlich zu sein, der Josef. Jahrelang hier, immer im Gefängnis, immer Sklave. Und auf ungerechte Art und Weise bin ich hier getan, aber er war nicht verdrießlich. Denn sein Herz war erquickt von seiner Verbindung zu seinem Gott, von dem er wusste, dass er das erlaubte und gute Gründe hatte, das zu tun, das zuzulassen. So kümmert er sich, der Josef, der in höchster Not ist, um die anderen. Kümmern Sie sich um andere. Vielleicht ist die Not noch nicht strikt und hart genug, aber bei Josef ein goldenes Herz hatte er. Ja, warum seid ihr so missmutig? Sie antworten, es hat uns geträumt. Ha, so, es war ein Traum. Wir haben niemanden, der es uns auslegt. Deshalb sind wir so missmutig. Josef sprach zu ihnen, Traumdeutung steht bei Gott. Was ist das Erste, das er tut in seiner Lage? Der Mann, der Gott vertraut und im Gefängnis sitzt. Was tut er? Er kümmert sich um sie und sagt, Traumdeutung liegt bei Gott. Sein Vertrauen in dieser Lage ist unerschütterlich. Traumdeutung liegt bei Gott, liegt bei Gott. Er ist unerschütterlich in seinem Vertrauen zu seinem Heiland, obwohl er seine Wege nicht versteht. Nun, Sie wissen, dass ich sehr viel vom Verstand sage. Aber es gibt Stellen, wo der Verstand nicht weiterhelfen kann. Und da muss man ihm vertrauen. Und das hat Josef getan. Das hilft mir persönlich sehr. Traumdeutung steht bei Gott. Doch, erzählt mir einmal. Und er setzt sich zu ihnen. Der arme Sklave, der hätte verdrießlich sein können, sagt, ich hab genug und wir wollen nicht reden über diese Dinge. Er ist freundlich und setzt sich zu den Gefangenen im Gefängnis. Ich finde das rührend. Haben Sie jemals die Bilder gesehen? Ich weiß es nicht, wer sie gemalt hat, aber ich habe ein Bild auf meinem Schreibtisch zu Hause. Es ist so ein Ölbild, Ölgemälde. Und es zeigt Josef im Gefängnis, wie er sich unterhält mit dem Bäcker mit dem Mundschenk. Es ist ein wunderbares Bild von einem Mann, der viel, viel Leid gesehen hat, aber der edel ist wie die Sonne. Ein schönes Bild. Nun, erzählt mir einmal. Und da erzählte der Obermundschenk dem Josef seinen Traum und sprach zu ihm, er träumte, ich sehe einen Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Schosse. Sobald er trieb, stand auch schon in voller Blüte und seine Trauben hatten reife Beeren. Ich aber hielt den Becher des Pharaos in der Hand und ich nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher des Pharao und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Und Josef sprach zu ihm, dies ist die Deutung. Hier kommt die Weisheit heraus, die der Herr gibt, den Jüngern gibt. Hier ist die Weisheit, die er Jüngern gibt. Die Deutung, sagt er, ist diese. Die drei Schüsse sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen, dass du dem Pharao den Becher reichen darfst, wie früher, als du sein Mundschenk warst. Jetzt hören Sie zu. Jetzt dürfen Sie nicht schlafen. Jetzt ist es gerade. Sind Sie mit mir? Aber gedenke meiner, wenn es dir wohl geht, und erweise mir die Liebe, dass du beim Pharao ein gutes Wort für mich einlegst und hilf mir, dass ich aus diesem Haus komme. Es war kein Picknick dort, jeden Tag in dem Hause des Gewahrsams zu sein. Das war ein Slum der schlimmsten Sorte. Sie sollten sehen, wie der Künstler das abgemalt hat, abgebildet hat, wie Josef unter diesen Umständen, edel, in dieser Widerwärtigkeit, in dem Gefängnis denen erzählt: Denke an mich, dass ich rauskomme. Denke an mich, erweise mir Liebe. Denn, sagt er, das, was ich gedeutet habe für dich, wird sich in drei Tagen erfüllen. Nun, er wusste, was er sagte, der Josef, denn sie waren alle im Gefängnis. Und wenn am vierten Tag alle noch da sitzen, da war er entblößt worden und niemand hätte ihm ein Wort in der Zukunft geglaubt. Aber er lebte die Art in der Gegenwart Gottes, dass als ihm Gott diese Deutung gab, weil er ein Jünger war, war ganz gewiss, dass es so ist. Und er sagt, in drei Tagen, wenn du rauskommst, leg doch ein gutes Wort für mich ein. Es ist ein rührendes Bild, nicht wahr, wie lieb er war, war nicht patzig oder bös, sondern hilf mir. Denn ich bin schmählich aus dem Land der Hebräer gestohlen worden. Und auch hier habe ich mich nichts verschuldet, dass sie mich in den Kerker geworfen haben. Als der Oberbäcker sah, dass Josef eine günstige Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm: Auch mir hat geträumt. Mir war, ich trage drei Körbe voll Weißbrot auf dem Kopf. In dem obersten Korbe waren allerlei Speise, Backwerk für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es aus dem Korb auf meinem Kopfe. Josef antwortete und sprach zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind auch drei Tage. Und in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erhöhen und dich an den Pfahl hängen lassen. Und die Vögel werden das Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am dritten Tage, am Geburtstag des Pharao, da gab er allen seinen Dienern ein Mahl. Und er erhöhte das Haupt des Obermundschenken und des Oberbäckers inmitten seiner Diener. Den Obermundschenken setzte wieder ein in sein Amt, dass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Den Oberbäcker aber ließ er hängen, so willkürlich waren sie in jenen Tagen, wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der Obermundschenk gedachte Josefs nicht, sondern vergaß ihn. Nun wissen Sie, sehr oft ist es so, dass der Wille einen vergessen lässt. Sie müssen bedenken, der Obermundschenk war gerade aus dem Gefängnis gekommen und war sehr, sehr dabei, sein Amt wieder zu befestigen, indem er die Gunst des Pharaos wieder zurückgewann. Und er dachte, ja, ich setze mich nicht ein für diesen hebräischen Sklaven da, der wegen Ehebruch mit der Frau seines Herrn im Gefängnis ist. Das war ein bisschen riskant. Wissen Sie, wenn es ein bisschen riskant ist und es einem passt, vergisst man mancherlei. Und der Obermundschenk, der sah das und vergaß es. vergessen Sie Sachen nicht, die unangenehm sind. Wenn die Sachen unangenehm sind, tun Sie sie gleich. Es war sicher ein Risiko für Josef, ein gutes Wort einzulegen. Aber gucken Sie mal, was Josef ihm Gutes und Liebes gezeigt hat. Er hätte die Liebe mit Liebe erwidern und beantworten müssen, tat's aber nicht. Nun, jetzt geht's schnell weiter und ich habe sehr viel zu sagen heute und da muss ich gleich weitermachen. Nach 2 Jahren, haben Sie es gehört? 2 Jahre. 2-mal Weihnachten für uns. Das ist lange Zeit. Nach 2 Jahren und nichts ist geschehen. Der Josef hatte sicher gebetet. Oh Herr, sag's dem Oberschenken, Obermundschenken, dass er an mich denkt. Oh Herr, lass ihn doch an mich denken. Er ist die einzige Verbindung zu der Kraft hier, zu der Macht hier im Lande. Lass ihn dran denken. 2 Jahre, keine Antwort. 2 Jahre, kein Aufmerken. 2 Jahre, Routine im Gefängnis, unten im Dunkeln. Und nichts regt sich. Wissen Sie, ich glaube, dass jeder Christ das erleben muss, wo man meint, dass man von Gott verlassen wird. Von Gott verlassen wird. 2 Jahre für einen jungen Mann. Vielleicht war er jetzt schon 25, 26, 27. Vielleicht war er noch ein bisschen älter, wahrscheinlich ein bisschen älter. An all die besten Jahre seines Lebens ist er Sklave in einem dunklen Loch und Gott erhört seine Gebete nicht. Was tut Gott mit ihm? Er schickt uns in die Gottverlassenheit, wissen Sie das? Dass wir lernen, durch das, was wir leiden, Gehorsam. Jesus, der Sohn Gottes, obwohl er der Sohn Gottes war, lernte durch das, was er litt, Gehorsam. Gehorsam gegen was? Gegen das Wort. Gegen das Wort Gottes, das uns am letzten Tage richten wird. Das Wort der Bibel richtet uns am letzten Tage, hat Jesus gesagt. Und wenn wir Gehorsam lernen, dem Wort Gottes gegenüber, denken Sie, wie dankbar wir sein werden am jüngsten Gericht, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, dass wir da Gehorsam geleistet haben, dann ist es zu spät, um es gut zu machen, kann man nicht. Man muss es vorher gemacht haben. Haben Sie Gottes Wort heute vernachlässigt? Das ist das Maßgeblichste, was es in ihrem Leben gibt. Es gibt eine Menge Christen, die meinen, dass das Wort Gottes, darf ich das Schweizer Wort benutzen, fakultativ ist. Optional, wenn Sie sagen wollen so, dass man dies rauspicken darf und Gehorsam leisten und das andere, weil es mir unwichtig erscheint, beiseite lässt. Wenn das ganze Wort, unser ganzes Herz, gefangen nimmt, dass wir das Wort Gottes lesen, nur mit der Absicht, das Kleine und das Große zu tun. Das Große zu tun, das Kleine nicht zu lassen. Und zwar jeden Tag. Wissen Sie, das ist das Herz eines Jüngers. Und das Herz eines Jüngers wurde in diesem verwöhnten Buben gezeigt und produziert, in einem Gefängnis. Nun, wissen Sie, die Lage in dieser Welt ist sehr, sehr unsicher. Ich frage mich, wie lange wir noch Freiheit haben. Es ist eine Mehrheit hier, die eine Diktatur einführen möchte. Eine Mehrheit. Wie lange? Es hängt an einem Faden, unsere Freiheit. Und wenn wir dann in die Gefangenschaft kommen, der Leute im Osten, wie Josef in der Gefangenschaft eines Gefängnisses war, da werden die Herzen der Jünger gebildet. Es ist viel besser, dass man das Herz eines Jüngers bekommt, auch in unserer Lage, wo wir sind. Denn auch hier in unserer Lage will Gott das Herz eines Jüngers haben. Er will das in mir haben und in Ihnen auch. Nun, jetzt sehen Sie, wie Gottes Wege sich entwickeln. Also dies ist eine Geschichte, wo man nur staunen und anbeten kann, wie Gott die Menschen, auch Josef, zurückbringt, Gott zu sein. Denn wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit gemacht. Und er will, dass wir erzogen werden in das Bild Jesu. Und Jesus war der Sohn Gottes. Das ist, was er vorhat. Und seine Strategie, das zu tun, sind keine weichen Strategien. Die sind kräftig und machen überall Menschen zu Jünger des Sohnes Gottes, Jesus. Nun, jetzt lesen wir dann weiter. Nach 2 Jahren, oh, diese Gottverlassenheit, darf ich Ihnen das sagen? Im Glauben, wenn Sie lernen mit mir für die Gottverlassenheit zu danken, weil Gott in der Gottverlassenheit das Herz eines Jüngers bildet, haben Sie die Gottverlassenheit überwunden, wenn Sie drin danken können. Und so war es bei Josef, und so ist es bei uns. Jetzt sehen Sie, wie das rauskommt. Nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nil und sah 7 schöne fette Kühe aus dem Nil emporsteigen. Und sie weideten im Grase. Und nach ihnen sah aus dem Nil 7 andere Kühe steigen, hässlich und mager. Und die traten neben die Kühe am Ufer des Nils, Und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, fetten Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Und dann schlief er wieder ein, und er träumte abermals. 7 Ähren wuchsen auf einem Halm, dick und schön. Nach ihnen sah er 7 dünne Ähren sprossen, die der Ostwind versenkt hatte. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken, vollen Ähren. Da erwachte der Pharao. Und sieh, es war ein Traum. Nun, für den Wissenschaftler ist das sehr interessant. Sie wissen, dass immer, wo man sagen, viel Fleisch gegessen hat, Steak, rot, nicht wahr? Also, wie man sagt, ganz schön rot, und das isst, und dann direkt ins Bett geht. Sie wissen, dass das die Hormone sehr stimuliert. Und da ist der Schlaf gestört durch einen vollen Magen. Und da kommt man in einen Zustand, wo man pendelt zwischen Schlaf und Wachsein. Und das nennt man in der Wissenschaft REM, Rapid Eye Movements. Und in dem Zustand bewegen sich die Augen sehr schnell, wie man alles sieht, was man träumt. Die Augen werden bewegt von dem, was man im Gehirn sieht. Und Pharao schlief ein, hatte diesen Traum, und dann wachte er auf, weil er erschrocken war von dem Traum. Dann schlief er wieder ein und wachte auf. Also es ist ein sehr gutes wissenschaftliches Phänomen, was da geschehen ist. Lesen Sie nicht drüber hinweg. Ich kann nicht auf die Psychologie jetzt eingehen, aber denken Sie, dass das Hand und Fuß hat. Nun, am Morgen aber wurde sein Geist beunruhigt. Natürlich, der arme Kerl hat nicht geschlafen und war sehr beunruhigt. Er konnte sich nicht konzentrieren. Da sandte er hin, und da gab es keine Beruhigungsmittel, nicht wahr? Er musste nur Wein trinken, und das ist auch nicht gut immer. Da sandte er hin und ließ alle Wahrsager und alle Weisen von Ägypten rufen und erzählte ihnen seinen Traum. Diese Leute, sie haben einen Stab von ihren Wissenschaftlern gehabt, und die waren Wahrsager. Sie konnten hören, was ein Traum war, und dann sagen, was bedeutet. Denn Leute waren mehr von Träumen abhängig als wir heute. Wahrscheinlich haben sie anders gegessen als wir, aber das ist eine wissenschaftliche Theorie. Lassen Sie. Sonst kommt der Pfarrer hinter mir her und hat etwas zu sagen über Träume, woran ich nicht gedacht habe, und das möchte ich nicht.
Da sendete er ihn und ließ alle Wahrsagen, alle Weisen von Ägypten rufen und erzählte ihnen seinen Traum. Aber es war keiner, der ihm den Pharao auslegen konnte. Da sprach, als er sah, dass sie alle paff waren, sie konnten den König, und sie wussten, dass er einen Oberbäcker aufgehängt hat, nicht wahr, für weniger als das. Und sie haben alle gefühlt, wie der Kragen unsicher wurde, wenn sie gerufen wurden und nichts leisten konnten. Und da haben sie versucht, den Kopf ein bisschen zu befestigen und irgendetwas zusammenzudichten. Aber wenn es dann rauskam, dass es nur ein Gedicht war, dann wurde der Hals wieder locker, nicht wahr? Und da standen sie alle da und der Obermundschenk weiß, was dem Oberbäcker passiert ist, und er denkt, ich muss was sagen hier, sonst gibt es eine Explosion. Und da werden noch einige Köpfe aufgehängt. Und da redet er dann. Gefährlich ist es, aber würde vielleicht helfen. Und dann die Not und die Spannung, dass vielleicht wiederum Leute aufgehängt werden, brachte sein Gedächtnis in Erinnerung. Das Gedächtnis wurde geschüttelt. Ich denke oft, es wäre besser, wenn unser Gedächtnis besonders in Bezug auf Bibelworte ab und zu geschüttelt werden. Nun, da sagt er, da sprach der Obermundschenk zu Pharao, ich muss heute an meine Verfehlung erinnern. Er war sehr demütig. Kann man denken, dass diese Leute, die standen in der Angst um ihr Leben, und da sind sie schön demütig, dass niemand geärgert wird. Denke an meine Verfehlung. Und als der Pharao über seine Knechte zornig ward, sie hatten Angst vor seinem Zorn, und sie in das Haus des Obersten der Leibwache in Gewahrsam gab, mich und der Oberbäcker, da hatten wir in derselben Nacht einen Traum, ich und er. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Sie können sich denken, was die anderen Wahrsager, die ratlos dastanden und fühlten, ob ihr Kopf noch in Ordnung war, wie sie dankbar waren für diese Ablenkung. Und alle haben gehört, nicht wahr? Denn das war eine Ablenkung. Einen Traum. Nun war dort ein hebräischer Jüngling. Die Jude. Ein hebräischer Jüngling bei uns. Ein Sklave des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er legte uns unsere Träume aus. Einem jeden legte er seinen Traum besonders aus. Und wie er es uns ausgelegt, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt. Sie können sich denken, wie all diese Wissenschaftler, deren Fach es war, Träume auszulegen und es nicht tun konnten, wie dankbar sie waren, dass ein anderer geholt werden könnte, um ihnen die Schuld abzunehmen, sonst würden einige Köpfe hängen bleiben. Da sandte der Pharao hin und er ließ Josef rufen. Und man holte ihn eilends aus dem Kerker. Das war eine dringende Hofangelegenheit, um eine peinliche Situation zu retten. Und er ließ sich scheren. Oh, man darf nicht reingehen als Sklave mit langen Haaren zu Pharao. Er ließ sich zurechtstupfen und scheren. Und er wechselte die Kleider. In seinen Drecktüchern konnte man nicht vor Pharao erscheinen. Und dann erschien er vor dem Pharao, als er schön gestrählt und gekämmt war. Da sprach der Pharao zu Josef, ich habe einen Traum gehabt und niemand kann ihn auslegen. Da haben die Wahrsager gezittert. Niemand konnte es sagen. Niemand kann ihn auslegen. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum nur hörest, so könnest du ihn auslegen. Nun, Josef antwortete dem Pharao und sprach, Majestät, bei mir steht das nicht. Ich bin nicht der weise Mann, ich bin nicht der weise Traumdeuter. Bei mir steht das nicht. Gott wird dem Pharao Heil verkünden. Hier ist ein Mann, der alles erlebt hat, außer Heil, sondern Unheil, menschlich gesehen. In seinem Herzen hat er Heil, aber menschlich gesehen war es Unheil. Und er sagte zu Pharao, du wirst Heil von Gott bekommen. Was ein Zeugnis. Denn Pharao war kein Jude. Er hatte nicht den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber er bezeugt, auch als Sklave, frisch geholt aus dem Kerker, seinen Gott, der es erlaubt hat, da zu sein, im Gefängnis. Pharao hätte sagen können, wenn du an Gott glaubst, warum bist du da? Aber nein, diese Sache ist dringend. Nun sprach der Pharao zu Josef, mir träumte, ich stehe am Ufer des Nil. Da stiegen aus dem Nil 7 fette, schöne Kühe und weideten im Grase. Nach ihnen stiegen 7 andere Kühe auf, dürr und überaus hässlich und mager. Und ich habe in ganz Ägypten nie so hässliche gesehen. Und nun fraßen die mageren, hässlichen Kühe die 7 ersten fetten Kühe auf. Und wie sie sie hineingefressen, merkte man ihnen gar nicht an, dass sie sie verschlungen hatten. Sie waren so hässlich wie zuvor. Und da erwachte ich. Dann hatte ich nochmals einen Traum. 7 Ähren wuchsen aus einem Halm, voll und schön. Nach ihnen sprossten 7 harte, dünne Ähren, vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Das habe ich den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären.
Nun du.
Da sprach Josef zu Pharao, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott hat dem Pharao verkündet, was er wird tun will. Sie müssen bedenken, der gab nicht ein Orakel, das man verstehen kann, wie man will. Zweideutig, dreideutig, mehrdeutig. Er sagt ganz klar, Gott hat dir dadurch gesagt, was er will. Das prophetische Wort ist ein Licht an einem dunklen Ort. Und das ist, was Josef durch diese Träume gesehen hatte. Prophetisches Wort. Und nur Gott konnte das in Josef auslegen. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre. Und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die Gewissheit und die Ruhe und die Erhabenheit dieses Königs aus dem Gefängnis, jetzt 30 Jahre alt, wie er dasteht, von Leid gezeichnet, von 17 bis zu 30 Jahren Sklave und viele Jahre, wir wissen nicht wie viel, aber viele Jahre davon in dem Dreck und Slum eines Gefängnisses. Und er steht erhaben vor Pharao und sagt ihm, Majestät, um Pharao das zu verkündigen. Die Wege Gottes sind unausforschlich. Aber Josef in der Stille und in dem Elend des Gefängnisses hat gelernt, mit dem Transzendenten zu leben. Er lebte mit Gott. Und Gott sprach zu ihm wie mit Mose, wie ein Freund, Angesicht zu Angesicht. Was heißt das von Mose? Also war es ganz bestimmt bei Josef auch. Er gab ihm die Politik für die nächsten Jahre im gleichen Augenblick und steht da direkt am gleichen Tag, frisch rasiert, aus dem Gefängnis, redet so mit dem Pharao. Also ich finde es ungeheuer, dass ein Mann so kühl bleiben kann, nach allem, was er erlebt hat. Was ist das für ein klarer Kopf?
in der Schule Gottes geworden. Als Kind haben sie gesehen, war er naiv. Keine Spur von der Naivität Josefs. Das ist ein Staatsmann geworden in der Schule Gottes. Ja, die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Dienern wohl. Nun, die meisten Diener würden sicher nicht zufrieden sein, dass irgendein hebräischer Knecht, Sklave, hochkommt und ihnen die Arbeit tut, die sie nicht tun konnten. Aber sie müssen bedenken, dass das Auftreten Josefs riesigen Eindruck machte. Denn sonst wären sie nie zufrieden gewesen, wenn ein Sklave wie ein Sklave gesprochen hätte. Sie haben gesehen, das ist ein Mann mit Weitsicht. Ganz gleich, was seine äußeren Umstände gewesen sind. Gefiel Pharao und all seinen Dienern wohl. Und der Pharao sprach zu seinen Dienern, können wir wohl einen Mann finden, in dem der Geist Gottes wäre, wie in diesem? Da steht er da und strahlt vor all diesen grausigen Königen und Dienern. Die Leute um eines Wortes willen aufhängten. Und er strahlt da wie ein König, vorbereitet in der Schule Gottes. Liebe Leute, lassen Sie sich ausbinden von Gott. Auch in der Schule des Leides. Und Gott will einen König aus Ihnen machen. Denn, oder eine Königin. Denn er hat gesagt, wir sind Erben Gottes. Und wir sind Hausgenossen Gottes. Und wenn Sie aus einem Palast kommen, haben Sie ein anderes Verhalten, als wenn Sie aus einem Babel kommen, aus Umständen, die sehr, sehr ungöttlich sind. In dieser Schule hatte ihn Josef zu einem Hausgenossen Gottes gemacht. Und Pharao hat es erkannt. Die Welt erkennt sehr schnell. Wenn Sie nur reden und wenn Sie nur auf den Tisch hauen und meinen, dass Sie damit das Evangelium verkündigen können, täuschen Sie sich sehr. So wird es nicht gemacht. Mindestens so wichtig wie die Worte ist das Verhalten. Und Josef steht da, ein König, obwohl er nur Sklave war. Ist das nicht schön? Ich finde es wunderbar. Gut. Der ist niemand so weise und verständig wie du. Aber merken Sie, dass Pharao ein bisschen Verstand gelernt hat. Er redete zu seinen Leuten zuerst. Er sagte, was meint ihr? Was sollen wir machen? Dieser Mann hätte etwas an sich, wovon wir profitieren können. Was meint ihr? Und die beiden, Pharao und seine Leute, wurden einig über Josef. Nun, ich kenne ungefähr von meiner Tätigkeit in Universitäten und auch in der NATO, dass man eher so etwas tut, wie einen Mann einsetzen, dass man sich Erkundigungen holt, nicht wahr? Man schickt hin und fragt, wer ist dieser Mann, der sich beworben hat? Ich habe es aber getan. Ich frage, wer ist denn das? Kennt ihr den oder nicht? Und ich glaube, ich habe kein Wort Gottes für dies. Aber ich würde denken, dass Sie vielleicht bei Potiphar angefragt haben. Wie war der Sklave? Denn er ist jetzt bei mir und hat das und das getan. Nun, Potiphar hatte Josef sehr lieb. Und ich glaube, dass Potiphar mindestens in den dazwischen liegenden Jahren vielleicht erfahren hatte, ein bisschen, nicht wahr, dass das Wort seiner Frau, er kannte sie sinnlich, wie sie war, vielleicht nicht maßgeblich war. Auf alle Fälle, Josef wurde akzeptiert von Pharao und seinen Leuten und akzeptiert. Du sollst nachdem dir Gott das alles kundgetan hat, 39, ist niemand so verständig und weise wie du. Gott gab Verstand dem Daniel, weil er Nein sagen konnte seinem eigenen Bauch gegenüber. Er gab Josef diesen ungeheuren Verstand, weil er Nein sagen konnte zu seiner Sexualität. So hat er das. Niemand so weise wie du. Wer über sich selbst herrschen kann, der darf über andere herrschen. Aber wenn ein Mensch ein Trunkenbold ist und über sich selbst nicht herrschen kann, wie soll er über andere Leute herrschen? Haben Sie das überlegt? Oder wenn ein Mensch in der Sexualität zwei, drei Frauen haben muss und ständig auf Abwege kommt und nicht Herr ist über sich selbst, haben Sie überlegt, wie das ein Land verderben muss, was hier geschehen ist in Schulen? Davon ernten wir jetzt in diesen Tagen noch, eingesetzt durch die Vernachlässigung in der Wahl der Führer, die Prinzipien, die hier niedergelegt sind. Und das ganze Land, die Jugend, die einzelnen Leute, kommen dadurch in einen Zustand, wo sie nicht mehr konkurrieren können mit der übrigen Welt. Das Land geht zugrunde. Nicht nur das. Wie ist es in der Theologie? Wir sehen das Gleiche. Wenn die Führer diese Prinzipien nicht beachtet und wenn bei ihrer Wahl nicht darauf geachtet wird, können sie Katastrophen erwarten. Das ist, wo es fehlt. Es fehlt meist nicht am Fußvolk, sondern an den Führern. Und hier hat der Pharao einen Griff getan. Ist niemand so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus gesetzt sein, und nach deinem Wort soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Da sprach der Pharao zu Josef. Merken Sie, Josef sagt kein Wort. Keine Antworten sind angegeben. Pharao redet mit ihm, und da steht er vor Pharao. Ich finde es wunderbar, wie Josef so erhaben war in dieser Situation. Da sprach Pharao zu Josef, siehe, ich setze dich hiermit über das ganze Land Ägypten. Josef stand da, fassungslos, und da wiederholte es der Pharao, dass es endlich Josef aufdämmert, was ihm geschehen ist. Es war ihm das Letzte, an was er dachte, glaube ich. Jetzt fängt er an zu sehen, was Gott ihm getan hat in seiner Schule. Und er hält den Mund. Er hat Gott bezeugt, aber jetzt sagt er nichts mehr. Und der Pharao zog seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef in die Hand und kleidete ihn in Gewänder von Bissus und hängte ihm die goldene Kette um den Hals, dass er wirklich sieht, was ihm passiert ist. Und hängte ihm die goldene Kette um den Hals und dann ließ er ihn auf dem zweiten Wagen fahren und man rief vor ihm her, Abrek, was wahrscheinlich bedeutet, in die Knie. Nun wissen Sie, liebe Freunde, auf das, was Gott uns vorbereitet. Er hat gesagt in seinem heiligen Wort, wisset ihr nicht, dass ihr mit Christus herrschen werdet? Wisset ihr nicht, dass ihr über Engel herrschen werdet? Wisset ihr nicht, dass ihr die goldene Kette bekommt? Wisset ihr nicht, dass ihr mit mir herrschen werdet? Er hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Und die Vorbereitung, König zu sein und Priester zu sein, muss sehr streng sein. Niemand darf ein hohes Amt tragen, ohne eine strenge Erziehung zu haben. Stellen Sie sich vor, wenn Ärzte böse Gehirnoperationen machen würden, wenn das beste Messer, das sie je gehabt haben, das Küchenmesser war. Wenn Sie so an Sie rangehen würden, mit primitiven Waffen und mit primitiver Ausbildung. Eine Katastrophe, wenn Menschen in Ämter kommen, die gar nicht vorbereitet gewesen sind. Sie haben es erlebt im Dritten Reich. Da kommt ein Mann mit großen Worten an die Macht und hat die Ausbildung nicht. Genial, wie er war, aber bös genial. Die Ausbildung hat gefehlt. Und unsere Ausbildung in der Schule Gottes ist eine viel wichtigere Ausbildung als für irgendein Amt auf Erden. Denn wir werden herrschen in aller Ewigkeit, die wir erlöst sind von Christus. Als Gottes Kinder werden wir leuchten wie die Sterne. Kraft seines Blutes, der uns erlöst hat, und Kraft seiner Schule, die uns bereit gemacht hat für seinen Dienst. Lesen wir weiter, denn darf nicht meine Zeit zu sehr überschreiten. Es tut mir sehr leid, diese Uhren hier in Bremen scheinen schneller zu laufen als in Berner Oberland. Da läuft alles sehr langsam, aber hier nicht. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, und ohne deinen Willen soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß regen. Und der Pharao nannte Josef hinfort Zaphnat Paneah. Haben Sie gemerkt, wie oft Josef gesprochen hat? Kein Wort. Er schien da und hörte zu. Sehr schön ist das. Er wurde nicht geschwätzig und das Blut stieg ihm nicht in den Kopf um die Ehre, die er bekam. Er war geschult und deshalb blieb so. Und der Pharao nannte Josef hinfort Zaphnat Paneah und gab ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von Ons, Weibe. Und so gebot Josef über das Land Ägypten. Josef war 30 Jahre alt, als er vor den Pharao, den König von Ägypten, trat. Und Josef zog vom Pharao hinweg und fuhr durch das ganze Land Ägypten. Also 17 Jahre alt war Josef, als er verkauft wurde als Sklave. 30 Jahre alt war es, bis er rauskam als König. Und 13 Jahre nach meiner Mathematik brauchte Gott, in die strengste Schule zu nehmen. Und das war fast, beinahe, nicht ganz, die Hälfte seines Lebens, als er aus diesem ungünstigen Haushalt rauskam mit 17 Jahren, um ausgebildet werden für das hohe Amt, nicht nur Ägypten zu retten, sondern auch das Judenvolk zu retten. Zu retten vor der Hungersnot. Denn Sie müssen bedenken, wir sind nicht nur ausgebildet, um Ägypten zu retten. Hier müssen wir Gutes tun. Wir sind auch ausgebildet, um das Volk Gottes, das noch übrig bleibt, zu retten. Wir werden ausgebildet, das zu tun. Lest es fertig. Das Land aber trug in den 7 Jahren die Fülle, Korn der Fülle, im Überfluss. Und da sammelte er alles Getreide der 7 Jahre in denen Überfluss herrschte im Lande Ägypten und schaffte das Getreide in die Städte. In eine jede Stadt tat er das Getreide von den Feldern rings um sie her. Man findet Spuren davon. Sie wissen heute, dass man Getreide gefunden hat aus dieser Zeit, intakt. Und man hat probiert, es zu keimen. Dieses Getreide hat man gefunden in dem Sand der Wüste. Aber leider ist es kaputt, es ist zu alt. Aber das Getreide war da. Er sammelte das Korn auf, über die Maßen fiel wie der Sand am Meer, so dass er davon abstand, es zu messen. Denn es war unermesslich viel, was Josef da tat. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Hungerjahr kam. Die gebar ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Josef nannte den Erstgeborenen Manasse, denn sprach er, Gott hat mich an meine Mühsal und meines Vaters ganzes Haus vergessen lassen. Meine Mühsal habe ich vergessen können. Den zweiten nannte er Ephraim, denn sprach er, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Ägypten ist ihm das Land seines Elends gewesen, aber seine Schule. Und als die 7 Jahre der Fülle im Lande Ägypten um waren, begannen die 7 Hungerjahre, wie Josef gesagt hatte. Und es kam eine Hungersnot über alle Länder. Im ganzen Lande Ägypten jedoch war Brot. Als aber ganz Ägypten Hunger litt, schrie das Volk zu Pharao um Brot. Und da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht zu Josef. Was er euch sagt, das tut. Nun, Josef ist das Urbild von Jesus. Jesus lernte auch Gehorsam durch das, was er litt. Wer hat das gesagt von Jesus? Ich höre. Ja, Maria. Alles, was sagte sie zu den Dienern? Sie wollten es nicht wahr? Denn es war unsinnig, die Gläser, die großen Krüge mit Wasser zu füllen, wenn Wein drin sein sollte. Aber sie sagte, nein, alles, was er sagt, das tut. Ich muss Ihnen was erzählen, um Schluss zu machen, denn es war sehr viel Lesen, nicht wahr? Das ist schwer zu hören. Aber es ist wichtig, dass ich für morgen die Bits von Information habe, um Ihnen zu helfen. Ich war in einer großen Evangelisation. Und es war in einer großen Universität in Deutschland. Und vorne saß jeden Abend ein alter Mann. Und dieser Mann sah ein bisschen professorial aus, aber er hat einen Unterschied. Er strahlte vor Freude, hatte weiße Haare, aber seine Augen waren klar wie Sterne. Und er saß jeden Abend da und strahlte mir entgegen. Nun, das hilft einem Verkündiger sehr, wenn jemand entgegenstrahlt, nicht wahr? Nicht ständig Mühe hat mit den Augenlidern, nicht wahr? Das ist zufällig. Das ist bei ihm nicht der Fall. Und da bin ich am 3., 4. Abend auf ihn zugegangen. Ich sagte, es freut mich, dass Sie gekommen sind. Von welchem Fach sind Sie? Es war eine Universität, welche Fakultät? Und er sagte, da werden Sie staunen. Ich sagte, wirklich? Er sagte, ja. Ich sagte, ja, was sind Sie denn? Er sagte, ich bin Professor der Dogmatik. Also er sah nicht sehr dogmatisch aus, nicht wahr? Und er sah nicht sehr theologisch aus. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Er sah nicht sehr theologisch aus, denn man kann ein theologisches Gesicht, entschuldigen Sie noch einmal, sehr oft erkennen. Sie wissen, wie ich rede, es gibt Ausnahmen zu jeder Regel, nicht wahr? Sonst ist keine Regel, wenn es keine Ausnahmen gibt. Nun, ich sagte, sind Sie Professor der Dogmatik? Ich war absolut erledigt. Das hätte ich nie getippt. Und er sagt, ja, ich bin Professor der katholischen Dogmatik. Ich sagte, aber Sie lieben den Herrn Jesus nicht, wahr? Ich sagte, ja, das tue ich. Und das war überzeugend. Ich sagte, aber Herr Professor, Kollege, Sie sind Professor der Dogmatik und Sie lieben den Herrn Jesus und Sie sind katholisch. Ich habe auch sehr viele liebe Freunde unter den Katholiken. Aber hören Sie mal, Dogmatik. Was machen Sie mit Maria als Katholik? Ich bin sehr direkt, nicht wahr? Die Engländer sind oft dumm direkt, wie Josef war, nicht wahr, aber was machen Sie mit Maria? Und er strahlte über das ganze Licht, über das ganze Gesicht und sagte zu mir, was mache ich mit Maria, was sie selber gemacht hat. Und ich war ein bisschen langsam, komme vom Berner Oberland, nicht wahr, wo sie langsam sind. Und ich sagte, aber was hat der Maria gesagt? Du, es sind sehr wenig Worte von Maria in der Heiligen Schrift. Aber das, was sie sagt, macht meine ganze Theologie aus. Ich sagte, wie? Ja, sagte, wissen Sie denn nicht? Ich sagte, ja, ja, ja. Er sagte, Maria hat gesagt, alles, was Jesus euch sagt, das tut. Und das ist meine ganze Theologie. Ist das nicht gut genug, die Dogmatik für Sie, die Sie protestantisch sind? Ich dachte, also das genügt mir vollkommen. Und dann zog er ein Buch aus der Tasche, ein Taschenbuch von ihm selber gezeichnet und geschrieben, alles, was er euch sagt, das tut. Und das ganze Buch behandelt dieses Thema. Also sehen Sie die Parallele da zwischen Josef und Jesus ist da. Alles, was er euch sagt, das tut. Die Hungersnot aber herrscht auf der ganzen Erde. Nun öffnete Josef alle Kornspeicher und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und die Hungersnot wurde drückend im Lande Ägypten. Wissen Sie, die Hungersnot hier, in dem Ägypten, das man Deutschland nennt, die Bundesrepublik, ist in geistlicher Hinsicht drückend. Und die Leute haben nichts, womit sie ihre Seele ernähren können. Hier haben sie einen Speicher Josefs, hier in dieser Kirche. Aber er hat um jede Stadt gebaut, in jeder Stadt gebaut. Und hier haben sie es nur in Bremen. Bedenken Sie, es braucht Leute im Volke Gottes, die imstande sind, den Ägyptern Brot zu geben. Denn auch die Ägypter müssen das Brot Gottes haben und sein Wort ist das Brot Gottes. Aber es braucht die Schule Gottes, um einen Josef zu bauen, der die Weisheit und die Einsicht Gottes hat, das vorherzusehen und vorzubereiten, dass die Ägypter nicht untergehen. Und wenn die Ägypter nicht untergehen, werden all die Nachbarvölker auch was davon bekommen, wie wir im nächsten Kapitel lesen. Und die Hungersnot wurde drückend im Lande Ägypten, und alle Welt kam zu Josef nach Ägypten, um Korn zu kaufen, Brot. Denn die Hungersnot war drückend in aller Welt. Die Hungersnot, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist groß. Und es braucht Leute von der Schule Gottes, um diese Hungersnot zu bekämpfen. Aber drücken Sie sich nicht, wenn die Schule Gottes sich sichtbar macht und die Verlassenheit Gottes sich sichtbar macht, um sie auszubilden für dieses hohe Amt von Josef. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass dein Wort voller Perlen ist, auch diese Geschichte. Wir danken dir, dass sie von dir spricht. Du hast uns das Brot des Lebens gegeben, wie Josef das Brot Gottes gab, damals in der Hungersnot. Bilde du uns aus in diesen Tagen, dein Brot zu essen und zu verdauen, und davon stark zu werden in deiner Schule. So segne diese Gemeinde, segne alle, die da kommen. Und segne uns diese Nacht. Gib uns eine gute Nacht, dass wir Kraft haben, für den Tag dir zu dienen. Amen.